Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. So würde ich eine Gemeinde in Haiti begrüßen. Gnade und Friede, Gottes sei mit euch. Ja, ich habe ja, oder wir werden ja Gelegenheit haben, noch einmal direkt von Haiti zu berichten, auch mit Bildern zu einem anderen Zeitpunkt. Deswegen wollte ich heute Morgen, wie Volker mir gesagt hat, dass speziell auch die Konfirmanden da sind, meine Predigt ein wenig zuschneiden auf das, was auch euch erwartet in diesem kommenden Jahr. Wenn mir jemand, als ich 16 Jahre war und nicht ganz rühmlich die Schule verlassen habe, gesagt hätte, eines Tages wirst du Lehrer sein, dann hätte ich gesagt, mein lieber Mann oder Frau, je nachdem, wer es gewesen wäre, du spinnst. Niemals in meinem Leben wollte ich so etwas werden wie ein Lehrer, aber so kommt es nun mal. Ich darf heute die Bibel unterrichten, und das schon über lange Jahre. Es macht mir immer noch Freude und Spaß dran. Und jetzt habe ich, ich will mit einer Geschichte beginnen. Ein junger Schriftsteller kam zu einem Verleger und wollte sein erstes Buch sehen, ob er das in den Verlag einbringen könnte. Und der Verleger sagt, junger Mann, gucken Sie mal hier, diese Manuskripte hier, diese Post, die ich beantworte, ich habe keine Zeit, aber ich gebe Ihnen eine Chance. Wenn Sie in einem einzigen Satz mir sagen können, was in diesem Buch wichtig ist, was es beinhaltet, und es sagt mir zu, bringe ich das Buch raus, sonst nicht. Da hört die Geschichte auf, ich weiß nicht, ob es geklappt hat oder nicht, aber ich möchte daran anknüpfen und sagen, wer, ich richte mal erstmal die Frage an euch, aber dann an uns alle. Wer kann mir in einem Satz sagen, dass dieses Buch, was ja bei uns sehr wichtig ist, es ist das Buch der Bücher, die Bibel, wer könnte mir in einem einzigen Satz sagen, was in diesem Buch ist, dass ich wüsste und verstehen würde, das hat Gott gemeint in, je nach Übersetzung, 1200 Seiten Buch. Wer könnte das machen? Ich bin sicher, dass es hier viele können. Wenn ich jetzt in Haiti wäre, da würden die Hände hochgehen und jeder würde antworten wollen. Ich weiß, das ist in Deutschland nicht ganz so, aber wer könnte das sagen? Gott ist wichtig, ja, das ist ganz, ganz präzise gesagt. Ich würde dann so vielleicht sogar sagen, Gott ist das Wichtigste oder der Wichtigste. Kann noch jemand sagen, in einem Satz, es müsste vielleicht ein bisschen länger sein, aber so in einem Satz, den braucht ihr gar nicht selber machen. Der steht bereits in der Bibel. Es sind 27 Worte in der Luther-Übersetzung. Da ist das zusammengefasst, was das Wort Gottes, die Bibel, die Botschaft, das Evangelium ausmacht. Ich bin sicher, viele von euch kennen den bereits auswendig. Und wenn ihr ihn noch nicht kennt, ich bin fast sicher, dass ihr den dann im nächsten Jahr, wenn ihr im Unterricht seid, in auswendig lernen werdet. Ganz simpel und einfach. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes, Evangelium, Kapitel 3, Vers 16. Ist alles drin. Natürlich in sehr, sehr komprimierter Form. Aber das, worum es, wer, ein Lehrer muss ja immer sehen, dass er zusammenfasst, dass er rüberbringen kann, was wichtig ist, sodass man es behalten kann. Wenn man sich im Detail verliert, das zeigt sich spätestens, wenn die Klassenarbeit geschrieben wird oder das Examen, dann geht's in die Hose. Aber, und ich möchte sagen, wer diesen Vers der Bibel nicht erfasst hat, der kann die Bibel lesen als Geschichtsbuch, als Literatur, als Poesie, als der kann die Bibel lesen, wie er sie will. Der geht am Inhalt dessen vorbei, was Gott rüberbringen wollte. Gott. Denn also hat Gott. Die Bibel erklärt nicht, ob es einen Gott gibt, Die Bibel sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Erste Worte in der Bibel, im Alten Testament, erste Buch Mose. Sie stellt das als eine Tatsache dar. Und wer offen, mit einem offenen Sinn durch diese Welt geht, der erfährt, egal ob es die Quechua-Indianer oben in den Anden sind oder die Eskimos in Alaska oder die Zulus in Südafrika oder die Tadschiken in Mittelasien. Jeder Mensch, der über diese Erde geht, weiß, dass es einen Gott gibt. Gut, es gab dann den Atheismus, der gelehrt hat, dass es keinen Gott geben darf, weil das ja nun nicht mal sein kann und nicht sein darf. Aber in dem Moment, interessanterweise, ich habe mal gelesen, als eine große Notsituation in damals Leningrad, heute ja wieder Petersburg, aufgetreten war und Lenin eine Rede hielt, wie er ohne zu wollen immer wieder auf Gott Bezug nahm. Der Mann, der wohl den Atheismus am meisten gefördert hat. Ganz interessanterweise, dass da, wo der Druck kommt, Menschen immer wieder zu Gott zurückfinden. Was sagt dieser Vers jetzt hier? Er sagt, Gott hat die Welt geliebt. Das nächste ist die Liebe Gottes. Problem ist mit, ich habe einen bekannten Bibellehrer, mit dem habe ich ein Seminar gemacht und der hat gesagt, unser Problem, das war in den USA drüben, unser Problem ist, dass wir mit einem entwerteten Vokabular arbeiten. Wir sagen, Gott liebt dich. Was ist Liebe? Was bedeutet Liebe? Bestimmt nicht das, was Hollywood da draus gemacht hat. Wenn jemand sagt, ich habe gestern Abend gerade durch eine Zeitung geblättert und da hieß es, göttlich, frisch, himmlisch gut oder irgend sowas. Ein Schnittkäse. Ja? Entschuldigung. Wir arbeiten mit einem entwerteten Vokabular. Und wir müssen sehen, dass wir irgendwie, was ist Liebe? Wenn zweimal Leute ins Bett gehen, ist das Liebe? Hier wird es beschrieben, es heißt hier, Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Liebe Gottes, die Liebe wird hier gemessen an dem Geben bis zur letzten Konsequenz. Liebe äußert sich nicht in dem, was ich erleben kann, nicht Steigerung des Lustempfindens, sondern Liebe beweist sich in dem, dass ich gebe und gebe. Es heißt dann im Johannesevangelium im 13. Kapitel, so wie er die Seinen geliebt hat, bis zur letzten Konsequenz, bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das ist Liebe Gottes. Und immer wenn Liebe Gottes beschrieben wird in der Bibel, dann steht da irgendwo im näheren Zusammenhang das Opfer Jesu dabei. Daran haben wir erkannt, die Liebe Gottes, dass er sein Leben für uns gelassen hat, im 1. Johannesbrief. Ich habe den Film Die Passion Christi noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich sie mal sehen werde. Ich habe da viel drüber gelesen. Das äußere Leiden, vielleicht hat es der eine oder andere von euch ja schon mal gesehen, wo das körperliche Leiden Jesu in einer so drastischen Weise dargestellt, dass manche Leute es ja nicht verkraften können. Und das ist wohl so gewesen. Man hat immer wieder gesagt, der Kreuzigungstod ist ein Tod, der wohl der schlimmste von allen war. Aber das ist nur eine Seite. Das ist ja nur ein Teil des Leidens Jesu. Ich weiß nicht, wie ich das rüberbringen soll oder wie ich es euch erklären soll, aber stellt euch mal einen Menschen vor, den ihr sehr lieb habt. Es kann Vater, Mutter sein oder irgendein Freund, eine Freundin sein. Und ihr wisst, er oder sie haben nichts Schlimmes getan. Sie sind nicht böse Menschen, sondern ihr wisst, die sind, wenn man so sagen würde, im landläufigen Sinn unschuldig. Und jetzt käme jemand her und würde diese Person beschuldigen. Beschuldigen der Lüge, der Verleumdung, der Selbstgerechtigkeit, der Verführung, der Folter, des Mordes, der Bestialität, was immer, und würde sagen, das hat der gemacht, das hat der gemacht, oder das hat die gemacht, das hat die gemacht. Und ihr würdet aufschreien und sagen, nein, das stimmt nicht. Ihr Lieben, in ganz, ganz kleiner Weise ist das geschehen, was am Kreuz geschah. Da wurde auf Jesus Christus, der einzige unschuldige Mensch, außer Adam vor dem Sündenfall, der einzige unschuldige Mensch, der über diese Erde ging, wurde nicht nur beschuldigt, ein Mörder, ein Folterer, ein Massenmörder, ein Verführer, ein Verleumder zu sein, sondern er wurde sogar als solcher angesehen. Die Sünde, die die Menschheit getan hat, wurde auf Jesus, diese 3 Stunden der Dunkelheit am Kreuz, da wurde von der Ewigkeit her, von der Vergangenheit bis in alle Zukunft hinein, alles, was an Schmutz und Sünde und Mord und Totschlag und Krieg und Folter geschehen ist, auf diesen Jesus gelegt. Der wusste, dass er unschuldig war. Deswegen hat Jesus gebetet im Garten, Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, bitte lass ihn vorübergehen. Aber nicht dein Wille, sondern mein Wille geschieht. Das war die Botschaft, die dann verkündet worden ist. Gott hat diesen Jesus Christus für uns zur Sünde gemacht. Er ist als schuldiger Sünder gestorben. Er hat diese Sünde mit hineingenommen, obwohl er unschuldig war. Und der Beweis, dass er unschuldig war, kam dann 3 Tage später, als er wieder von den Toten auferstanden ist. Aber gelitten hat er. Dieses Leiden Jesu war unvergleichlich mehr als das physische Leiden der Geißelung und der Kreuzigung und des endgültigen physischen Todes. Gott hat so die Welt geliebt, Welt, alle Menschen. Nun ist es wichtig, dass wir, es gibt da so eine Lehre, die sagt, die Vaterschaft Gottes und die Kindschaft der Menschen, ja, die Bruderschaft der Menschen. Nein, nein. Die Bibel sagt das nicht. Gott hat uns alle geschaffen. Gott hat uns ein Bewusstsein gegeben, dass er existiert. Aber wir sind Geschöpfe Gottes, geachtet von Gott. Er respektiert uns. Aber wir sind keine Kinder Gottes automatisch. Kinder Gottes werden wir erst, wenn wir ein Ja zu der Liebe Gottes finden. Dann entsteht neues Leben. Dann wird es in der Finsternis Licht. Dann kommt Helle in unser Herz hinein. Und jetzt wird es persönlich. Ein Prediger hat mir mal gesagt, was nicht perdu ist, das ist perdu. Französisch heißt verloren. Ja? Also das Nächste muss man ganz persönlich nehmen. Dann heißt es, damit alle, du sagst persönlich, alle, nein, alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Was Gott getan hat in Jesus Christus, das ist objektiv geschehen. Menschen können das glauben oder sie können es verleugnen. Sie können es lächerlich machen, sie können es links liegen lassen. Das ist geschehen, das steht da. Das ist, was man in der Theologie bezeichnet, das objektive Heil. Gott hat objektiv gewirkt. Das ist da. Aber mit dem objektiven Heil verhält sich das so ungefähr wie mit dem objektiven Mittagessen. Stellt euch vor, ja, ihr seid richtig hungrig. Und ihr kommt nach Hause und es ist alles, oder ihr geht zu Freunden oder wo immer hin, oder wer das auch noch will, vielleicht zu McDonald's, egal wo, geht hin und es ist alles da. Und ihr lasst euch darüber aus und sagt, das ist ja schön, das sieht gut aus, das riecht gut, das, ich nehme mal an, das ist auch nahrhaft und das ist dieses und jenes und man diskutiert und man macht vieles. Aber ihr kommt nie dazu, dass so unterhalb der Nase dann da hineinzuschieben, ja. Macht das nie. Nützt euch dann das schönste Essen etwas? Das bleibt objektiv. Das objektive Mittagessen, das nützt dir gar nichts. Das ist schön zum Diskutieren, aber persönlich macht das nichts für uns. Und so ist es auch mit dem objektiven Heil. Das Heiler, wir können da Jahr für Jahr in die Kirche gehen. Weihnachten, holder Knabe mit lockigem Haar, ja. Oder, oh, Haupt voll Blut und Wunden an Karfreitag. Oder Jesus ist erstanden an Ostern. Oder mit Himmelfahrt wissen die Leute meist nur noch, dass es der Vatertag ist. Aber wenn Pfingsten kommt, weiß sowieso niemand mal. Bei uns haben sie immer irgendwas vom Pfingstochsen geredet. Ich habe keine Ahnung, was das jemals war. Aber Leute können, man kann als Kirche, auch als Kirchenmitglied, Jahr für Jahr all diese Dinge objektiv irgendwie betrachten, daran teilhaben, aber nie die Konsequenz gezogen haben und sagen, das ist für mich persönlich geschehen. Gott, ich danke dir, dass du das für mich, an mir, in mir getan hast. Und Jesus, so, alle, die an ihn glauben, im ersten Kapitel sagt der Johannes es so, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht oder das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das ist das Evangelium. So wie das objektive Mittagessen erst subjektiv wird, wenn ich es tatsächlich in mich aufnehme. Und die Bibel ist ja so praktisch darin. Die Bibel sagt es sogar, sagt, tu deinen Mund auf, lass mich ihn füllen. Das sagt Gott. Oder er sagt, seht und schmecket, wie gut der Herr ist. Dafür gibt er uns ja auch die Feier des Abendmahls, dass wir nicht nur vom Wort, nicht nur vom Hören, nicht nur vom Intellekt, sondern sogar über die Zunge realisieren können, Gott ist gut zu mir, er segnet mich, er will mich beschenken. Aber da kommt noch ein Nachsatz, der wichtig ist. Alle, die an ihn glauben, was geschieht mit denen? Dass sie nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Die Bibel sagt relativ wenig über Himmel und Hölle. Sie sagt, dass es eine ewige Konsequenz geben wird. Es gibt eine ewige Konsequenz für diejenigen, die das Heil in Jesus Christus nicht annehmen. Und es gibt eine ewige Konsequenz für die, die Jesus Christus als Herrn und Heiland akzeptieren und ihm nachfolgen. Das sagt die Bibel. Bildersprache gibt es, Herrlichkeit. Unsere gute Esther, mit der waren wir im Schloss Chiemsee. Ja? Vielleicht weiß der andere oder Herrn Chiemsee, Ludwig der Bayer hat das gebaut. Und wie wir da reingegangen sind und sie hat dieses Gold und diese Pracht und diesen Luxus gesehen, erstmal hat sie nur gelacht, weil sie einfach nicht von der Reaktion nicht wusste, was sie machen. Und dann hat sie gesagt, also das muss so ungefähr sein wie der Himmel. Ja? Nun, ich hoffe, dass es anders ist im Himmel als beim Kini. Aber trotzdem, es ist etwas, was so unvorstellbar. Die Bibel sagt, Auge hat nicht gesehen, Ohr hat noch nie gehört, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Also die Konsequenz ist da. Aber es ist auch die andere Konsequenz da, dass die nicht an Jesus Christus glauben, verloren gehen. Das ist auch eine Realität, die da ist. Die Bibel spricht auch nur in Bildern davon, aber es wird eine Trennung von dem sein, der das Leben ist. Und wer will schon die Ewigkeit im Tod verbringen? Also jetzt nicht physischen Tod, sondern in der Abgeschiedenheit vom Leben, in der Abgeschiedenheit von Gott. Ich kann mich noch entsinnen, vor ungefähr, wann war es dann, 74 Jahre, genau 30 Jahren, ein paar Monate, mehr als 30 Jahre, da standen wir hier, die Luise und ich, und da waren dann die Brüder, die haben uns die Hände aufgelegt und haben für uns gebetet und haben uns ausgesandt im Namen der Gemeinde nach Haiti. Es ging da nicht nur um den Menschen in ihrer Not zu helfen, das war einer der Anknüpfungspunkte, die Gott gebraucht hat. Die Not, die Armut, die Ausbeutung, das Leiden unter einer Diktatur damals und die ganzen Wirren, die es da gab und die unvorstellbare Armut und den Dreck. Das sind alles Dinge, die haben uns bewegt dazu. Aber es ging um ein anderes. Es ging darum, dass ob Menschen hier in Deutschland oder ob Menschen in Haiti oder in Zentralasien oder in Afrika, wo immer. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt, dass es einen Weg aus Schuld und Elend gibt. Das ist, dieser Auftrag ist da, das kann das Internet nicht erfüllen oder die Radiosendungen, die können helfen dazu, aber das geschieht nicht. Es sei denn, Menschen gehen hin und sagen, ich habe erlebt, dass Gott mir meine Sünde vergeben hat, dass Gott mir einen Sinn und Ziel für dieses Leben schenkt, dass er eine Erfüllung gibt, die mir nichts nehmen kann. Kein Mensch kann die nehmen. Und eine Sicherheit, Luise hat das so ein bisschen anschnitten, dass selbst wenn Leute mit geladenen Gewehren vor einem stehen und einen bedrohen, dass man weiß, man braucht sich nicht zu fürchten. Das ist eine Realität. Ich habe das vorher auch noch nie so erlebt, aber es ist etwas, was wir erleben durften. Dafür sind wir doch auch dankbar. Nicht dafür, dass die gekommen sind. Dafür sind wir nicht dankbar. Aber, dass Gott sich so bewiesen hat in dieser Situation. Ich möchte schließen mit einem mir sehr wichtigen Vers aus dem 2. Korintherbrief, und zwar die letzten Verse des Kapitels 4. Da heißt es, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Der Apostel Paulus fasst hier eine Ermutigung an die Christen zusammen und sagt, mit unserem Corpus Delicatus geht es abwärts. Das können wir wollen oder nicht. Da hilft auch alle Kosmetik nichts dazu. Oben wird es dünn, in der Mitte wird es dick oder wie immer. Ja? Der Körper verfällt, der wird verfallen. Das ist ein Naturgesetz, was Gott seit dem Sündenfall in die Menschheit hineingelegt hat. Das ist so. Aber er sagt, es gibt etwas anderes. Wer diese Verbindung zu Jesus bekommen hat, der erlebt eine Erneuerung am inneren Menschen, die ganz wunderbar ist, die nicht aufhört, die uns vorbereitet, uns wirklich zu freuen auf das, was kommen wird. Ich habe Menschen kennengelernt, Menschen, die Luise und mir sehr, sehr lieb sind. Und diese Menschen sind durch so unendliches Leid gegangen. Unverschuldetes Leid. Fehlgriff vom Herrn Doktor. Falscher Nerv durchgetrennt im Gesicht. Schmerzen ohne Ende, 24 Stunden am Tag. Jemand, der für uns gebetet hat, regelmäßig und das auch noch weiter, trotz der Schmerzen. Man fragt sich, warum? Und dann, mein guter Paulus, sagst du mir hier, diese Trübsal, diese Schmerzen sind zeitlich und leicht? Oder andere, die durch unendliches Leid gehen, durch familiäre Angelegenheiten oder durch Krankheit oder wie in Haiti, durch die unverschuldet in einem politischen System eingebunden zu sein, was einen immer nur Knüppel zwischen die Beine wirft. Dann sagt man, Paulus, verstehst du dann eigentlich, was du da sagst, wenn du sagst, Trübsal, die zeitlich und leicht ist? Und dann sagt er aber etwas. Und das nenne ich die Perspektive. Also mein Latein ist nicht weit her. Als ich dann, wie gesagt, mit 16 die Schule verließ, dann fragte mich mein Lateinlehrer und sagte, Herr Schürer, werden Sie da noch in Zukunft etwas Ihr Latein brauchen. Da habe ich gesagt, also ich schwöre niemals, nimmer, auf ewig nicht, ja, Latein, ja. Und dann sagt er, naja, dann kann ich Ihnen ja doch noch eine 4- geben, hat er gemeint. Und aber dann musste ich jetzt im Späterhinein doch noch ab und zu mal mich mit Latein beschäftigen. Perspektive. Zwei lateinische Worte. Eins heißt per, das heißt durch, und spicere heißt blicken, ja. Was wir brauchen, was ihr braucht als junge Leute, um in dieser Welt bestehen zu können, ist Durchblick. Lasst euch nicht verblenden von dem, was unmittelbar vor Augen ist. Blickt durch. Das, was sich anbietet als der große Schrei oder die große Glückseligkeit oder was immer, bringt's nicht. Ihr müsst lernen, wir alle als Christen müssen lernen, durchzublicken. Über das Zeitliche hinaus, zum Ewigen. Und dann sagt er, es schafft eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Der Apostel Paulus versteigt sich ja manchmal in Konstrukte, so Satzkonstrukte, die ganz schwierig wiederzugeben sind. für uns in unserer deutschen Sprache. Ich habe mir das mal rausgeschrieben, irgendwo habe ich das notiert hier. Da sagt er, dann heißt das ungefähr so viel wie, mal gucken, ob ich es noch finde. Er sagt, eine außerordentliche, zum Außerordentlichen führende, ewige Gewichtigkeit der Herrlichkeit. Macht draus, was ihr wollt. Was es ist, ist, es ist so unvergleichlich. Ich habe versucht, es mal darzustellen. Wir waren vor ein paar Tagen in der Schweiz, saßen dann in dem schönen Beatenberg, blickten auf Eigermönch Jungfrau. Ja? Und wenn man dann einen Stein nehmen würde, was weiß ich, so ein Stück Split oder ein Kieselstein und sagen würde, das ist ein Stein. Und dann würde man auf das Bergmassiv vom Eiger Mönch Jungfrau deuten, sagen, das ist Stein, also ist das dasselbe, ja? Und wir sagen, das ist doch nicht dasselbe. Das kannst du doch überhaupt nicht vergleichen. Oder ich komme von der Waterkant oben, von Norddeutschland. Ich würde ans Meer gehen und hätte ein Glas mit Salzwasser und sage, das ist Salzwasser, das ist Salzwasser, das ist doch dasselbe. Kannst du doch gar nicht vergleichen. Aber es, der Apostel Paulus sagt, so unvergleichlich wie ein Kieselstein und ein Bergmassiv wäre oder ein Glas Wasser und der Ozean. So steht, in dem Verhältnis steht das Leiden dieser Zeit und die Ewigkeit. Und wer diese Leiden dieser Zeit in Christus, mit Christus durchlebt, egal was das für Leiden sind, der wird eine so überwältigende, gewichtige, also schwere, wichtige Herrlichkeit erleben, dass er nur sagen kann, warum? Warum ist das geschehen? Jetzt weiß ich warum. Im Leben von dem Mose, dem alttestamentlichen Führer des Volkes Gottes, steht einmal, dass er die Schätze Ägyptens für geringer, er achtete die Geschätze Ägyptens für gering, weil er die Belohnung Gottes ansah. Und wenn man mal weiß, was für Schätze in Ägypten waren, wer mal das Museum in Kairo besucht hat oder die Ausstellungen des Tutanchamun, der weiß, was für Schätze das waren. Und trotzdem sagt er, ich achte die Schätze Ägyptens geringer als die Schmach Christi. Warum? Weil ich eine Belohnung habe, die das alles übersteigt. Und wie machen wir das? Und wie kommen wir dazu? Er sagte hier, uns, die wir sehen, nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was unsichtbar ist, das ist ewig. Das ist die Perspektive, die ihr als Konfirmanden und wir alle als Christen nie aus dem Auge verlieren dürfen. Es gibt etwas, das ungleich wichtiger ist und ungleich wertvoller ist als das, was wir hier in dieser kurzen Spanne unseres Lebens erleben können. Das hat Gott für alle bereit, die ihn lieb haben. Der Herr segne euch.